Wir sind in der ersten Chronik. Wie auch die beiden Königebücher und die beiden Samuelbücher war das erste Buch der Chronik und das zweite Buch der Chronik ursprünglich ein Buch. Und es erzählt wirklich dieselbe Geschichte, was uns die Samuelbücher und die zwei Königebücher erzählt haben. In diesem Sinn wird die Geschichte Israels heute Abend nicht weitergeführt, sondern die Chronik macht was anderes. Die Chronik schaut zurück. Sie wiederholt gewisse Ereignisse, greift gewisse Ereignisse heraus und interpretiert es für die Nation. Wurde zu einem anderen Zeitpunkt geschrieben, wurde später geschrieben als die vorherigen Bücher. So ähnlich wie die drei Evangelien und dann das letzte Evangelium, das Johannesevangelium. Das wurde später geschrieben. Und Johannes schaut einige Jahre später in den 90er Jahren irgendwann zurück und interpretiert viel von dem, was Jesus getan und was Jesus gesagt hat. Andere Zeit, andere Gruppe, anderer Blickpunkt. So ist es auch mit den Chronikbüchern. Die Königsbücher wurden am Ende der Königszeit geschrieben. Und die haben uns wirklich halbwegs traurig oder deprimiert zurückgelassen. Wenn ihr euch noch erinnert an letztes Mal. Gottes Volk hatte versagt, Gottes Volk hatte rebelliert, ist von Gott abgefallen und die Konsequenz war, dass die Stadt Jerusalem zerstört wurde. Der Tempel, die Paläste wurden verbrannt, die Mauern niedergerissen, das Land war verödet und leer und ausgeplündert. Das Volk ist deportiert worden nach Babylon. Und wir könnten so mit dem Propheten Jeremia klagen, der sagt, wehe, wie einsam sitzt da die einst volkreiche Stadt. Sie ist einer Witwe gleich geworden, die große unter den Nationen. Das war das traurige Ende der Königbücher. Aber Gott sei Dank war es nicht das Ende. Gott reinigt sein Volk in diesen 70 Jahren der Gefangenschaft, diese 70 Jahre der Verbannung. Er reinigt sie von jedem Götzendienst, 70 Jahre lang. Und wir müssen jetzt ein bisschen vorausgreifen über das hinaus, was wir bis jetzt durchgenommen haben, über die Königszeit. Nach diesen 70 Jahren der Verbannung gibt der Perserkönig Kyros den Befehl, so wie der Prophet Jeremia das jahrelang, oder Jahrzehnte, Jahrhunderte lang eigentlich, ungefähr 200 Jahre vorher verheißen hatte. Blödsinn, nicht 200 Jahre, ungefähr 100 Jahre. Der Perserkönig Kyros gibt den Befehl, dass das Volk zurückkehrt nach Jerusalem. Gibt den Befehl, in Jerusalem dem Herrn ein Haus zu bauen, einen Tempel zu bauen. Und er lässt die Juden, die zurückkehren wollen, zurückkehren. 538 kehrt die erste Gruppe der Juden zurück, und zwar unter Serubabel. Kehren zurück nach Jerusalem und beginnen, den Tempel wieder aufzubauen. Dann 557, 58 folgt eine weitere, eine kleinere Gruppe unter dem Priester Esra. Über den werden wir später noch ein bisschen sprechen. Und dann 445 kommt die letzte Gruppe, eine weitere Gruppe von Heimkehrer unter Nehemia. Und da ist die Aufgabe dann, die Mauer wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen. Aber dieser Priester Esra, der mit der zweiten Gruppe zurückgekommen ist, der hat der Tradition nach diese Chronikbücher geschrieben. Er hat sie verfasst. Wir werden sehen, ich habe euch auf dem Zusatzzettel hier kopiert, die ganzen Bücher, die ganzen Quellendokumente, die von ihm selbst hier in diesem Buch verwendet werden. Also er hat wahrscheinlich weniger alles niedergeschrieben, als vielmehr Dinge verfasst aus verschiedenen Vorlagen, die er schon hatte. Und der Esra schaut jetzt etwa 150 Jahre später. Die Rückkehrer sind wieder zurück im Land, in Jerusalem. Sie sind gerade dabei, den Tempel aufzubauen. Und Esra schaut jetzt zurück auf diese Ereignisse während der Königszeit und gibt uns eine Interpretation. Das Volk ist gerade dabei, den Tempel wieder aufzubauen. Das Volk braucht Ermutigung dabei. Das Volk braucht Vision, diesen Tempel zu bauen. Und Esra ist ein Lehrer. Und er lehrt ihnen die Bedeutung, er lehrt ihnen die Wichtigkeit des Tempels, die Wichtigkeit des Gottesdienstes für sein Volk. Die Chronik ist im Prinzip die Geschichte des Tempels. Samuelbücher und die Königebücher haben uns eine prophetische Perspektive gegeben. Wir wissen, sie sind einen Bericht der Ereignisse, der politischen Ereignisse, der historischen Ereignisse. Die Chronik ist mehr die Rückschau eines Priesters. Er hat das Augenmerk auf der religiösen Perspektive, eine geistliche Bewertung. Der Blickpunkt ist der Tempel und der Gottesdienst, die Erweckungen, die Reformationen. Und es ist selektiv, diese Geschichte, also nicht unbedingt die ganze Geschichte, sondern er greift einzelne Ereignisse heraus. Es kommt auch in dem zum Ausdruck, was in der Chronik ausgelassen wird. Da ist die ganze Geschichte Sauls, die wird nur kurz erwähnt. Saul war der König, der nicht gerade ein großes Herz für Gott hatte und wird größtenteils ausgelassen. Und was auch ausgelassen wird, ist die 7-jährige Herrschaft von David in Hebron, wo er nur über den Stamm Juda König war. Es wird ausgelassen die ganze Geschichte des Nordreiches von Israel, vorher noch der Konflikt zwischen David und Absalom, der Sündenfall von David. Und dafür werden hinzugefügt Details, die von den Einsetzungen des Gottesdienstes, vom Lobpreis, von den Leviten, die ganzen Ordnungen und die Vorbereitung für den Bau des Tempels. Samuel und die Königebücher sind mehr eine Anklage. Sie zeigen die Schuld auf, die Sünde des Volkes, die Ursachen für die Verbannung, für die Rebellion. Diese Bücher waren gerichtet an die Juden in der Verbannung, um sie zur Umkehr zu bewegen, um sie zu reinigen. Es war eine Zeit der Reinigung, diese 70 Jahre. Die Chronik hat eine andere Absicht. Die Chronik soll ein Ansporn sein, eine Ermutigung jetzt für die Heimkehrer, dass sie Gott an die erste Stelle in ihrem Leben setzen und dass sie auf neue Art und Weise loyal sind, Gott gegenüber. Esra schreibt hier an eine ganz andere Gruppe, das sind jetzt die Heimkehrer, die zurückgekehrt sind aus der Verbannung. Und er zeigt ihnen zuallererst die Treue Gottes. Durch das alles hindurch, durch all diese Leiden, durch all die Verbannung in dem fremden Land hat Gott sie bewahrt. Und er hat sie zurückgebracht, er hat ihnen eine neue Chance gegeben. Und er sagt ihnen in gewissem Sinne, lernt aus der Vergangenheit. Schauen wir uns das nochmal an, was da damals passiert ist und lernen wir daraus. Und die große Lektion ist, dass die Haltung Gott gegenüber der bestimmende Faktor in ihrem Leben ist. Setzen Sie Gott an die erste Stelle, dann werden Sie gesegnet werden, wie Gott es auch verheißen hat. Der Tempel spielt dabei eine wichtige Rolle in ihrer Beziehung mit Gott. Als das Volk Israel zurückkommt aus der Verbannung, haben sie keinen König mehr. Die Königszeit ist vorbei. Und der Tempel wird in einem gewissen Sinn so dieser einende Faktor, wird zum Zentrum der Nation, zumindest im geistlichen Leben. Ein Symbol für Einheit. Es erinnert sie auch an den Bund Gottes, an die Verheißungen, die Gott ihnen geschenkt hat, an ihre Berufung als Nation. Und es erinnert sie, dass Gott das Zentrum ihres Lebens sein will. Die ersten 9 Kapitel hier in dem Chronikbuch sind Geschlechtsregister. Und auch die sind nicht vollständig, sondern sie richten das Augenmerk auf die Menschen, die Gott gebraucht hat, durch die Gott gewirkt hat. Die Linie der Verheißung über Adam, Seth, Henoch, Noah, Sem, dann den Abraham, den Isaak, den Jakob, Juda, David, Salomo, dann durch die ganzen Könige in der Verbannung oder bis zur Verbannung durch und die Nachkommen im Exil, bis hin zu Zerubabel, der die erste Gruppe der Heimkehrer geführt hat, zurück ins verheißene Land und seine Nachkommen im Exil. Zeigt uns, dass die Linie des Messias durch die Verbannung hindurch, durch diese Züchtigung, diese Reinigung von Gott hindurch bewahrt worden ist. Und im hebräischen Alten Testament waren die Chronikbücher am Ende. Das ist interessant, der Stammbaum schließt im gewissen Sinne direkt dort an, wo Matthäus weitermacht mit seinem Stammbaum. Das Matthäus-Evangelium fängt mit dem Stammbaum an. Und die beiden Stammbäume zusammen zeigen uns die Geschichte von Adam bis zum Messias, bis zu Jesus. Im Kapitel 9 im Vers 1 haben wir eine Art Zusammenfassung. Da heißt es, und ganz Israel wurde registriert. Und siehe, sie sind aufgeschrieben in dem Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde wegen seiner Untreue gefangen nach Babel weggeführt. Und die ersten Bewohner, die auf ihrem Grundbesitz in ihren Städten wohnten, waren Israeliten, die Priester, die Leviten und die Tempeldiener. Besondere Beachtung wird geschenkt den Leviten und den Priestern. Das war wichtig für den Gottesdienst. War wichtig für den Israel, er war selber ein Priester. Wenn wir die Stammbäume heute lesen, sind sie langweilig. Ich meine, es ist nur die Abfolge von Namen. Wir sind jetzt sehr begeistert. Aber ihr müsst euch reinversetzen in die Situation dieser Israeliten, dieser Heimkehrer. Was das für sie bedeutet hat. Die waren begeistert davon, besonders wenn dein Name auf der Liste gestanden ist. Das war eine tolle Sache. Gott war uns treu. Gott hat uns bewahrt. Gott hat uns zurückgebracht. Die waren begeistert. Und er hat die Linie des Messias bewahrt. Und auch die Priesterschaft und die Leviten bewahrt. So dass wir Gott anbeten können nach seinem Gebot. Das war eine Ermutigung für die Familien, die zurückgekehrt sind. Im Kapitel 10 wird dann der König Saul kurz erwähnt. Der hatte keine große Rolle gespielt für die geistliche Erneuerung des Volkes. Und dem wird hier auch nicht sehr viel Beachtung geschenkt. Er war für die Rückkehrer bestenfalls ein schlechtes Vorbild. Und jeder von uns ist ein Vorbild. Wir sind entweder ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Manche Leute kann man leider nur als schlechtes Vorbild gebrauchen. Und Saul war einer davon. Kapitel 10, Vers 13. Haben wir eine Zusammenfassung. So starb Saul wegen seiner Untreue, die er gegen den Herrn begangen hatte, in Bezug auf das Wort des Herrn, das er nicht beachtet hatte, und auch, weil er den Totengeist befragt hatte, um Rat zu suchen. Aber bei dem Herrn hat er keinen Rat gesucht. Darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David zu, dem Sohn Isais zu. Die Aufmerksamkeit wendet sich jetzt dem David zu. Und das wird die letzten 19 Kapitel in diesem Buch so bleiben. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Großteil des Buches sind ihm gewidmet. Er war das Vorbild. Und die Betonung in seinem Leben ist auch wieder sein Einfluss auf den Tempel, sein Einfluss auf den Gottesdienst des Volkes. Der David war ein König, der Gott liebte. Der hatte Leidenschaft für Gott. Der war eifrig für Gott. Und seine große Leidenschaft, zumindest in der zweiten Hälfte seines Lebens, war der Tempel. Dem Herrn ein Haus zu bauen. Und davon ist er getrieben worden, diese letzten Jahre seines Lebens. Esra pickt hier jetzt einige Ereignisse heraus. Lass uns den David anschauen. Kapitel 11. Ein wichtiges Ereignis, die Eroberung Jerusalems. Jerusalem ist zum Zentrum der jüdischen Nation und auch der jüdischen Religion geworden und natürlich auch der Tempel war dort. Der Rest von Kapitel 11 und Kapitel 12 werden dann die Helden von David beschrieben. Und das ist erstaunlich, wenn wir das lesen. Weil im 1. Samuel, im Kapitel 22, im Vers 2, wird uns berichtet, was für Leute das ursprünglich waren. Da heißt es versammelten sich um ihn lauter Bedrängte, und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Seht, was aus diesen Männern geworden ist. Männer voll Mut und Hingabe und Treue. Männer mit Geschick und mit Charakter. Das war alles der persönliche Einfluss von David. In David haben wir ein Vorbild von guter Leiterschaft. Seine Männer, seine Nachfolger zum Höchsten angespornt hat und das Beste aus ihnen herausgeholt hat und sie sind gewachsen in ihren Gaben und in ihrem Charakter. Das nächste wichtige Ereignis ist dann die Überführung der Bundeslade nach Jerusalem. Wir sehen hier wieder mal das Herz des David. David wollte nahe bei Gott sein. Die Bundeslade war damals der Treffpunkt mit Gott sozusagen. Gott ist natürlich überall, aber Gott hat gesagt, da werde ich mich mit euch treffen, mit meinem Volk. Und das Leben von David war auf Gott ausgerichtet und er wollte so nahe wie möglich bei diesem Treffpunkt sein. Und deswegen lässt er die Bundeslade nach Jerusalem holen. Im Kapitel 13 haben wir erstmals einen fehlgeschlagenen Versuch. Eine kleine Lektion, dass man auch das Richtige mit der richtigen Motivation auf die falsche Art tun kann. Oder wir können auch das Falsche mit richtiger Motivation tun. Es geht nicht nur um das, was wir tun oder um das Resultat, sondern auch, wie wir das tun. Es geht nicht nur um unsere guten Ideen oder unsere Techniken, die menschlichen Errungenschaften. Wir sehen, David will die Bundeslade auf einen neuen Wagen stellen. Unsere Tricks, um Gott zu uns zu holen. Wir hören heute manchmal so viel von den neuen Wegen, Gott zu begegnen oder diese neuen Wellen und die neue Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht. Gott leitet uns durch sein Wort. Und Gott sagt einfach, folg meinem Wort und vertrau mir und du wirst gesegnet werden. Die Beziehung zu Gott ist einfach. Ich glaube nicht, dass Gott sich so viel verändert. Gott will noch immer mit uns wirken, wie er mit den Aposteln gewirkt hat in der Apostelgeschichte. Und hey, wenn wir all das erleben, wir brauchen kein neues Wirken. Ich glaube, wir brauchen keine Tricks, um Gott zu uns zu holen oder Menschen zu ihm zu bringen. Gottes gute alte Wege sind genug, sein Wort und sein Heiliger Geist, das, was er uns in der Schrift vorgibt. Vers 15 und David, Kapitel 15, Entschuldigung, Vers 1. Und David machte sich Häuser in der Stadt Davids und er errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug sein Zelt für sie auf. Damals sagte David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Also das ist Gottes Weg, hat er immer schon gesagt in seinem Wort, die Leviten sollten die Lade tragen. Vers 16. Und David befahl den Obersten der Leviten, ihre Brüder, die Sänger zu bestellen mit Musikinstrumenten, Harfen und Zithern und Zimbeln, damit sie laut musizierten, indem sie die Stimme erhoben mit Freude. Vers 25. Und so zogen David und die Ältesten von Israel und die Obersten der Tausendschaften hin, um die Lade des Bundes des Herrn aus dem Hause Obed-Edoms heraufzuholen mit Freuden. Und es geschah, als Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, opferte man 7 Jungstiere und 7 Widder. Und David war mit einem Oberkleid aus Byssus bekleidet, ebenso alle Leviten, die die Lade trugen, und die Sänger und Kenania, der Oberste beim Anstimmen des Gesangs der Sänger. Und David trug ein leinernes Ephod, dieses priesterliche Gewand. Und ganz Israel brachte die Lade des Bundes des Herrn hinauf, mit Jauchzen und mit Hörnerschall und mit Trompeten und mit Zimbeln, musizierend mit Harfen und Zithern. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster, und sie sah den König David hüpfen und tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. David war voller Freude, hat getanzt, hat gesprungen vor dem Herrn, war voller Freude, die Bundeslade zu sich zu holen, Gott nahe sein zu können. Er war begeistert davon. Wie ist es mit uns manchmal? Wie ist es mit uns, wenn wir stille Zeit halten oder wenn wir beten oder kommen wir mit dieser Herzenseinstellung in den Gottesdienst? Und Lobpreis, freuen wir uns, dass wir Zeit mit ihm verbringen können. Es ist ein Vorrecht, dass wir in seiner Nähe sein dürfen. Dass Jesus das Trennende, die Schuld, die uns von Gott trennt, weggenommen hat und dass wir einfach kommen dürfen als seine Kinder und Gemeinschaft haben dürfen und ihm nahe sein dürfen, ihn kennen dürfen. Nutzen wir dieses Privileg wirklich, oder ist es eher eine Last für uns? Ah, schon wieder. Wenn es eine Belastung ist, dann will Gott es nicht, glaube ich. Dann haben wir vergessen. Oder wir haben noch nicht wirklich verstanden, wie sehr wir gesegnet sind in Gott. Und was Jesus wirklich für uns getan hat. Dass wir kommen dürfen und mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft haben dürfen. Nicht müssen, wir dürfen. Das ist ein Vorrecht. Und David weiß, egal, was die Leute gedacht haben. Gott war an der ersten Stelle in seinem Leben. Ihm folgen, ihn lieben, ihn ehren. Ob ich den Leuten damit gefalle oder nicht, das ist ihr Problem. Aber ich lebe für ihn und er hat Priorität vor allem anderen. Und auch wenn seine Frau ihn verachtet hat, das war ihm egal. Er hat getanzt, hat sich gefreut vor dem Herrn. Und dann schreibt er dem Herrn ein Dankeslied und gibt seinem Lobpreisteam den Auftrag, das zu spielen. Kapitel 16, Vers 7. Damals an jenem Tag trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Wahrzeichen und der Urteile seines Mundes. Ihr Nachkommen Israel, seines Knechtes, ihr Söhne Jakob, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Seine Urteile ergehen auf der ganzen Erde. Gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf tausend Generationen hin. War ein Leiter, der sein Volk auf Gott hingewiesen hat. Der gesagt hat, hey, preis den Herrn. Leute, lasst uns zu dem Herrn kommen, lasst uns ihn anbeten. Lasst uns freuen in ihm, seinen Bund halten. Das war die Größe an David. Er hat Gott geliebt und das war sein Verlangen, war andere Menschen in Kontakt mit seinem Gott zu bringen. Und das ist wirklich auch unsere Berufung, die ist nicht so viel anders. Unsere Berufung ist, Gott zu lieben und andere auf ihn hinzuweisen. So einfach. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht alle Antworten haben, wir müssen nicht alle Seelsorgeseminare besucht haben. Richtig einfach völlig auf Jesus aus und liebe ihn und lass ihn in deinem Leben wirken. Und dann, wenn Menschen zu dir kommen, die verletzt sind oder die verloren sind, die verwirrt sind, dann bring sie einfach zu ihm. Das Beste, was wir tun können, ist manchmal sagen, komm, lass uns beten. Lass uns zu Jesus kommen und ihm die Sache bringen. Wir spüren oft so den Druck, dass wir die Antwort sein müssen auf alle Probleme oder auf alle Fragen. Aber die Wahrheit ist, die Leute brauchen nicht uns, die Leute brauchen Jesus vor allem. Und natürlich haben wir sein Wort, das wir Rat geben können. Aber nur in Jesus ist Heilung und nur in ihm ist Kraft. Dann kommt dieses wunderbare Kapitel 17 hier. Es geschah, als David in seinem Haus wohnte, sagte David zum Propheten Nathan, siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern. Die Lade des Bundes des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. Und Nathan sagte zu David, tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. David hatte diesen Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. David hat den Herrn geliebt und sagt, oh, ich wohne in dem tollen Haus und du wohnst in dem Zelt Gottes. Dass du es Besseres verdient. Ich will dir ein Haus bauen. Der Prophet sagt zuerst, okay, aber dann spricht Gott zu ihm und ändert den Plan. Und die beiden sind schönerweise flexibel genug, darauf einzusteigen. Nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt. Von dem Tag an, als ich Israel heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Sondern ich bin von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung umhergezogen. In der ganzen Zeit, die ich ganz Israel herumgezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Richter Israels, dem ich gebot, mein Volk zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht zu David sagen, so spricht der Herr der Herrscher an. Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist. Und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohne und nicht mehr in Unruhe gerate. Und die Söhne der Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher, und zwar seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich werde alle deine Feinde demütigen. So verkünde ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deine Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Wir haben das schon im Königebuch besprochen, diese Stelle. Ist hier natürlich von Salomo die Rede, dem Sohn Davids, der den Tempel gebaut hat, aber die Prophetie geht über ihn hinaus. Spricht hier von einem ewigen Thron. Lesen wir weiter. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Gott sagt zu David im Prinzip, du wirst ein Vorfahre des Messias sein. Weil durch den Messias, durch Jesus, wird dieser Thron Davids, der Thron Gottes auf ewig bestehen und befestigt werden. Und der David ist total von den Socken. Nach diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, o Gott, und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet. Und du hast mich angesehen nach der Weise eines hochgestellten Menschen, Herr Gott. David ist von den Socken und sagt, oh Gott, womit habe ich das verdient? Du bist so gut. Es ist unsere Reaktion, wenn wir wirklich verstehen, was Jesus für uns getan hat. Wir haben es alle nicht verdient, dass wir hier sitzen dürfen und Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Wir haben alles getan, um unser Leben so weit wie möglich zu zerstören. Wir waren frustriert ohne ihn. Und Jesus hat diese Sünde, die uns von Gott trennt, weggenommen. Und als wir das für uns persönlich angenommen haben, hat er uns neues Leben geschenkt und hat durch seinen Heiligen Geist Wohnung genommen in unserem Herzen. Und wir können die intimste Beziehung haben mit Gott, die man überhaupt haben kann. Er wohnt in unserem Herzen. Und wir sind erlöst. Wir wissen, wir gehen in den Himmel. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und während wir noch hier sind, können wir jederzeit zu ihm kommen, können diese Segnungen erfahren, die er für uns hat. Wir sind so reich beschenkt. Noch viel reicher als der David. David war ein Vorfahre des Messias, wir sind sozusagen seine Nachfahren. Wir sind Kinder Gottes geworden durch das, was Jesus für uns getan hat, haben wir am Sonntag gelernt im Galaterbrief. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens, eines gesegneten Lebens. Richte du dich auf den Herrn aus, leb du für ihn, mach alles für ihn. Und bau du ihm ein Haus, sozusagen. Das, was er wird dir ein Haus bauen. Das ist Gottes Herz. Gott hat im 1. Samuel gesagt, die mich ehren, die werde auch ich ehren. Und es ist nicht so, dass wir uns irgendwas von Gott verdienen können. Ja, wir verdienen überhaupt nichts von Gott. Gott segnet uns nur wegen dem, was Jesus für uns verdient hat, was er für uns getan hat. Es ist nur Gnade, nur ein Geschenk. Und wirklich, wenn er die Leidenschaft ist in meinem Herzen, dann werde ich diesen Gedanken gar nicht haben, was zu tun oder ihn zu suchen, um was von ihm zu bekommen. Aber der Herr sucht auf der anderen Seite doch Menschen, die ihn suchen, Menschen nach seinem Herzen. die auf ihn ausgerichtet sind, und er will sie gebrauchen und er will sie segnen und ihnen nahe sein. Und wenn immer wir von Gott gebraucht werden, dann werden wir gesegnet. Es gibt nichts Schöneres, als dem Herrn zu dienen. Kapitel 21. Sündigt der David gegen Gott und lässt das Volk zählen. Die Sünde da war stolz. Und die Konsequenz war eine Plage, die über das Volk gekommen ist. Aber der Herr stoppt es, diese Plage, wo dieser Engel des Herrn auf der Tenne von den Ornan, dem Jebusiter, steht. Wir greifen die Geschichte auf im Vers 18. Und der Engel des Herrn sprach zu Gad, dass er zu David sagte: David soll hinaufgehen, um dem Herrn einen Altar zu errichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Da ging David hinauf auf das Wort Gads hin, das der im Namen des Herrn geredet hatte. Und Ornan wandte sich um und sah den Engel, und seine vier Söhne bei ihm versteckten sich. Ornan aber drosch Weizen, und David kam zu Ornan heran, und Ornan blickte auf und sah David, und er ging aus der Tenne hinaus und warf sich vor David nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und David sagte zu Ornan: Gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Für den vollen Preis sollst du ihn mir geben, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird. Da sagte Ornan zu David: Nimm ihn dir, mein Herr, der König, tue, was gut ist in seinen Augen. Siehe, ich gebe dir die Rinder für das Brandopfer und die Dreschlitten als Brennholz und den Weizen zum Speisopfer. Das gebe ich. Aber der König David sagte zu Ornan: Nein, sondern kaufen will ich es, und zwar für den vollen Preis. Denn ich will nicht, was dir gehört, für den Herrn nehmen und umsonst Brandopfer opfern. Und er gab Ornan für den Platz Gold im Gewicht von 600 Schekel. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Und er rief zu dem Herrn, und der antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf den Altar das Brandopfer fiel, des Brandopfers fiel. Und der Herr sprach zu dem Engel, und der steckte sein Schwert wieder in die Scheide. David sagt: Na, ich will dir kaufen, will ich es, und zwar für den vollen Preis. Denn ich will nicht, was dir gehört, für den Herrn nehmen und umsonst Brandopfer opfern. Sehen wir wieder so einen Ausschnitt aus dem Herz von David. David sagt: Gott, ich will dir nichts geben, was mir nichts kostet. Das ist immer ein Zeichen von Liebe. Liebe im biblischen Sinn ist wirklich aufopfernd geben. Wenn wir Menschen lieben wollen, heißt das, aufopfernd zu geben von uns selbst, unsere Zeit, unser Interesse, unsere Aufmerksamkeit. David sagt: Ich will Gott nichts geben, was mir nichts kostet. Ich weiß nicht, ob das immer unsere Einstellung ist. Ich denke manchmal, wir leben so, dass wir Gott irgendwie so an den Rand unseres Lebens rausschieben. Und wir selbst sind mehr so im Zentrum, und Gott bekommt eher so den Schrott, was übrig bleibt von uns. Und wir geben ihm nicht unser Bestes oder nicht unseren vollen Einsatz. Weißt du, Gott legt mir irgendwas aufs Herz, ihm zu dienen in einem Bereich oder vielleicht nur Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und ich sage: Aber Gott, dann muss ich mein Hobby aufgeben und da Zeit aufopfern dafür. Oder wir geben Gott nicht die Erstlingsfrucht, den Zehnten, sondern das, was am Ende vom Monat noch übrig bleibt. Nachdem wir uns selbst gekümmert haben. Oder ich verbringe nur Zeit mit ihm, wenn halt Zeit übrig bleibt. Nach all den anderen Dingen. Wenn sonst nichts zu tun bleibt, dann verbringe ich Zeit mit Gott. Vielleicht, wenn der Fernseher kaputt ist. Aber das ist die ganze Idee von Fasten ist eigentlich: Ich verleugne mich selbst in irgendeinem Bereich meines Lebens, um ihm zu geben, um meine Aufmerksamkeit ganz ihm zu schenken. Und es ist gut, wenn wir das manchmal bewusst tun. Wenn wir bewusst sagen: Herr, ich wollte eigentlich das oder das tun, aber ich will diese Zeit jetzt für dich nehmen. Und zeig du mir, was du willst. Was soll ich mit der Zeit tun? Soll ich einfach zu deinen Füßen sitzen, dich anbeten? Oder soll ich vielleicht meine Nachbarn besuchen? Gott, ich möchte die Zeit dir geben. Oder bewusster sagen, Gott, ich wollte mir dieses neue Kleid kaufen, aber ich kaufe es mir bewusst nicht. Gott, ich möchte es dir geben. Was willst du, dass ich mit dem Geld tue? Soll ich vielleicht, was in irgendeinem armen Kind ein Weihnachtsgeschenk kaufen? Oder vielleicht für verfolgte Christen spenden? Aber Gott, ich will es dir geben. Und das ist eine gute Sache, wenn wir das ab und zu mal so machen. Nicht aus Gesetzlichkeit, nicht um uns was zu verdienen von Gott. Nicht, weil wir es müssen. Na, wir müssen nicht. Wir müssen gar nichts. Sondern einfach als kleiner Liebesbeweis. Und wisst ihr was? Es wird in deinem Herzen deine Hingabe an Gott stärken. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. David sagt, Herr, ich will dir nichts geben, was mir nichts kostet, weil Gott, du bist meine Priorität. Du bist das Zentrum meines Lebens und nicht der, der das Letzte bekommt. Und im Kapitel 22, im Vers 1, da sagte David, das hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und das der Altar zum Brandopfer für Israel. Also wir haben die Stadt, wir haben jetzt den Ort, wo der Tempel stehen soll und jetzt kommen noch die Vorbereitungen für den Bau des Tempels. Kapitel 22, lesen wir gleich weiter, Vers 2. Und David befahl, dass man die Fremden versammeln sollte, die im Land Israel waren, und er stellte sie als Steinhauer und Quader für den Bau des Herrn, des Hauses Gottes zu behauen. Und David ließ Eisen in Menge für die Nähe, Nägel, ich brauche eine Brille, und der Herr ließ Eisen in Menge für die Nägel zu den Torflügeln und für die Klammern bereitstellen und Brose in einer Menge, dass es nicht zu wiegen war. Auch Zedernholz ohne Zahl, denn die Sidonier und die Tyrer brachten Zedernholz in Menge zu David. Und David sagte sich, mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll überaus groß werden zum Preis und zum Ruhm in allen Ländern. So will ich denn das Nötigste für ihn bereitstellen. Und so stellte David Vorrat in Menge bereit vor seinem Thron. Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm dem Herrn, dem Gott Israel, ein Haus zu bauen. Und David sagte zu Salomo, mein Sohn, ich selbst hatte in meinem Herzen vor, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach, du hast Blut in Menge fließen lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn viel Blut hast du von mir auf die Erde fließen lassen. David war ein Eroberer. David war ein Krieger und es hat nicht in Gottes Bild gepasst. Das ganze Bild mit Jesus als dem Friedefürst. Der ganze Tempel spricht natürlich wieder von Jesus, genauso wie das Heiligtum und all diese Opfer, all diese Dinge von Jesus gesprochen haben und dem, was er für uns getan hat. Und Jesus war der Friedefürst. Deswegen sagt der Herr David, nicht du warst ein Krieger, sondern dein Sohn soll mein Haus bauen. Vers 9, siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein. Salomo heißt der Friedliche. Und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und er soll mir Sohn sein. Und ich will ihm Vater sein. Und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft über Israel festigen für ewig. Nun, mein Sohn, der Herr sei mit dir, dass es dir gelinge und dass du das Haus des Herrn, deines Gottes, baust, wie er über dich geredet hat. Auch dir wird der Herr Einsicht und Verstand geben und er wird dich über Israel setzen, dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, beachtest. Dann wird es dir gelingen, wenn du darauf achtest, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu befolgen, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Und siehe, durch meine Bemühungen habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold und 1.000.000 Talente Silber bereitgestellt und die Brose und das Eisen sind nicht zu wiegen, denn es ist in großer Menge vorhanden, auch Holz und Steine habe ich bereitgestellt und du wirst noch mehr hinzufügen. Und Handwerker sind bei dir in Menge, Steinhauer und Arbeiter in Stein und Holz und allerlei Sachverständige in jeder Arbeit. Das Gold, das Silber und die Bronze und das Eisen sind nicht zu zählen. Mache dich auf und handle, der Herr sei mit dir. Und David gebot allen Obersten Israels, seinem Sohn Salomo beizustehen. Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch und hat er euch nicht Ruhe verschafft ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben und das Land ist unterworfen vor dem Herrn und vor seinem Volk. Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut das Heilige Gottes, des Herrn, dass ihr die Lade des Bundes des Herrn und die Geräte des Heiligtums Gottes in das Haus bringt, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Hingabe Davids. Gott hat in David gesagt, nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn. Und David hat gesagt, okay, es ist zwar nicht das, was ich wollte, aber ich passe mich deinem Plan an. David war flexibel. Und das ist eine gute Sache, wenn wir flexibel sind, wenn wir uns nicht versteifen auf das, was wir wollen oder wo wir den Eindruck haben, was Gott von uns will. Und David sagt, okay, wenn er dich das Haus bauen kann, dann will ich halt alles tun, was in meiner Macht steht, um das vorzubereiten. Und er stellt in den folgenden Kapiteln, ist das in der Einzelheit aufgelistet, er stellt Material zur Verfügung, die Menschen, die Pläne des Tempels, er organisiert die ganze Gottesdienstordnung, organisiert die Leviten und die Priester, die Wächter für den Tempel, organisiert verschiedene Lobpreisteams. Und er organisiert das ganze Reich und richtet sie aus auf diese Wichtigkeit des Tempels. Dass Gott in ihrer Mitte ist. Das lehrt er dem Volk. Dass er das Wichtigste ist in ihrem Leben. Er hat es als seine Berufung gesehen, der David, und hat mit all seiner Macht daran gearbeitet. Im Kapitel 28 lesen wir das noch einmal. Und David versammelte alle Obersten Israels, die Obersten der Stämme und die obersten Abteilungen, die dem König dienten, und die Obersten über 1000 und die Obersten über 100 und die Verwalter über das ganze Eigentum und den ganzen Viehbestand des Königs und seiner Söhne samt den Hofbeamten und den Helden und allen angesehenen Männern nach Jerusalem. Und der König erhob sich, stellte sich auf seine Füße und sagte, hört mich, meine Brüder und mein Volk. Ich habe mir in meinem Herzen vorgenommen, ein Haus der Ruhe zu bauen, für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich stellte Material bereit, es zu bauen. Aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Denn du bist ein Mann des Krieges und hast Blut fließen lassen. Und der Herr, der Gott Israels, hat mich aus dem ganzen Haus meines Vaters erwählt, damit ich König über Israel sei für ewig. Denn Juda hat er zum Fürsten erwählt und im Haus Juda das Haus meines Vaters. Und unter den Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gehabt, so dass er mich zum König machte über ganz Israel. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er auch viele Frauen, 17, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron der Königsherrschaft des Herrn über Israel sitze. Und er sprach zu mir, dein Sohn Salomo, er soll mein Haus und meine Höfe bauen, denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt und ich will ihm Vater sein. Und ich werde seine Königsherrschaft bestätigen für ewig, wenn er daran festhalten wird, meine Gebote und meine Rechtsbestimmungen zu tun, wie es heute der Fall ist. Und nun vor den Augen von ganz Israel, der Versammlung des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, beachtet und sucht alle Gebote des Herrn eures Gottes, damit ihr dieses gute Land besitzt und es euren Söhnen nach euch vererbt für ewig. Und jetzt redet er wieder zu Salomo. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alle Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Siehe nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. Salomo hat es leider nicht getan, nicht gehört auf den Rat seines Vaters, mit ungeteilten Herzen vor Gott zu leben. Und wir haben die letzten beiden Male die Konsequenzen davon studiert. Dann sammelt er noch eine Kollekte für den Tempel im Kapitel 29. Vers 9 heißt es dann, und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Und auch der König David freute sich mit großer Freude. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung, und David sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. David, da war das Königtum auf der Erde noch in Ordnung. Dieses sollte eine Theokratie sein, ein Königtum unter Gott. David sagt: Du bist unser König, Gott. Du bist unser Haupt und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke, und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und beisaßen wir alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. David ist als guter Leider mit dem Beispiel vorangegangen. War alles freiwillig. Der Herr will nie, dass wir aus Druck oder aus Gesetzlichkeit geben, nur aus Liebe zu ihm. Egal, was wir ihm schenken, ob das materielle Dinge sind oder Zeit oder unsere Gaben, was immer. Wir sehen auch, dass hier kein Stolz war. Sie haben gesagt: Wir sind so gesegnet, dir geben zu können. Danke, Herr. Es kommt alles von dir, sagt der David. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es kommt alles aus deiner Hand. Das ist die biblische Sicht von materiellen Dingen, von Reichtum, von Geld. Gott hat sie dir gegeben, hat dir gewisse Dinge als Verwalter anvertraut, hat dir Gaben gegeben, mit denen du Geld verdienen kannst und hat dich materiell gesegnet. Und das ist sein Bild. Wir werden so leicht stolz, wenn wir was erreicht haben, als ob es an uns liegen würde. Wir sagen: Ah, ich habe das verdient, ich habe hart gearbeitet. Na, Gott hat dir die Gaben gegeben, den Intellekt, es zu verdienen. Das Witzige ist, wenn wir nicht gesegnet werden, wenn es uns nicht gut geht, dann jammern wir zu Gott. Und sagen: Gott, warum? Aber dann, wenn wir gesegnet werden und wenn es uns gut geht, dann sagen wir: Ah, ich habe es verdient. Stolz ich. Und Gott sagt: Na, du ver. Es ist nicht, dass du das verdient hast. Gott sagt: Alles gehört mir eigentlich. Und ich habe dich damit gesegnet. Ich habe dich als Verwalter gesetzt über diesen Besitz. Habe es dir anvertraut, damit du das in einer Art gebrauchst, die mich ehrt. Und so lasst uns nicht stolz werden, wenn der Herr uns segnet. Das ist oft das schwierigste Zeit, wenn wir gesegnet werden. Oft viel einfacher, nahe beim Herrn zu sein und ihn zu ehren, wenn es uns nicht so gut geht. Weil dann müssen wir auf unseren Knien bleiben und zu ihm ausrufen. Aber wenn es uns gut geht, ist es oft einfach, dann stolz zu werden. Nee, wenn der Herr uns segnet, materiell oder mit Gaben, dann lasst uns das für ihn gebrauchen und zu seiner Ehre und sagen: Gott, das ist von dir. Und ich danke dir dafür. Vers 18. Herr und Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Und meinem Sohn Salomo gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten und das alles zu tun, um den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Betet hier für das Herz des Volkes und das Herz von Salomo, weil auf unser Herz kommt es an in der Beziehung mit Gott. Dann in Vers 20, und David sagte zu der ganzen Versammlung, preist doch den Herrn, euren Gott. Und die ganze Versammlung pries den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn, vor dem König. David war wie so ein guter Baptistenprediger. Praise Preist den Herrn, sagt er dem Volk. Preist ihn. Vers 26, so regierte David, der Sohn Isais, über ganz Israel. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn immer ich von so einem Mann lese, wenn ich von David lese, dann will ich auch so sein. Ich will auch so ein Herz für Gott haben wie er. Und das ist der Zweck dieses Buches. Es soll uns anspornen. Es soll dazu anspornen, dass wir Gott den ersten Platz in unserem Leben geben, dass wir ihm die Priorität einräumen und dass wir voll für ihn leben, dass wir Gott zur absoluten Leidenschaft in unserem Leben machen. Und das Wunderbare ist, wenn wir Gott ein Haus bauen, dann baut er uns ein Haus. Unsere Haltung ihm gegenüber ist der wichtigste Faktor in unserem Leben. Gott hat gesagt, wenn wir ihm unser Leben geben, dann wird er uns Leben in Fülle geben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und dass sie es in Fülle haben. Also wir können eigentlich nur gewinnen. Ist mein Anliegen, dass wir alle so Männer und Frauen nach Gottes Herzen werden, wie der David. Lassen wir uns anspornen, lassen wir uns herausfordern. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Und ich persönlich möchte dir danken für den König David. Ja, ich bin so herausgefordert durch ihn und immer wieder, Herr, einfach sein Herz für dich und diese Leidenschaft, diese Hingabe an dich. Das beeindruckt mich, Herr, und wir wünschen uns auch so zu sein. David war nicht perfekt. Er hat großen Mist gebaut, wir wissen auch das. Aber du sagst, er war dennoch ein Mann nach deinem Herzen, weil sein Herz ganz bei dir war und ganz auf dich ausgerichtet war. Ich bitte dich, dass du das in unserem Leben wirkst. Jesus, wir wollen nicht deinen Plan für unser Leben versäumen. Und das tun wir, Herr, wenn wir dich ablehnen oder wenn du nicht den Platz in unserem Leben hast, den du haben sollst. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du so ganz auf deine sanfte, liebevolle Art und Weise uns aufzeigst. Wenn es vielleicht Bereiche in unserem Leben gibt oder Haltungen, Einstellungen, die du noch ändern willst, wo wir die Dinge ein bisschen zurechtrücken müssen und vielleicht müssen wir selbst ein bisschen mehr aus dem Zentrum raus und du ein Stückchen weiter rein. Gib uns diese Leidenschaft für dich und diese Liebe für dich, Gott. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Weil wir sehen, wie viel Jesus für uns getan hat. Den großen Preis, den du für uns bezahlt hast, Gott. Dafür lieben wir dich und dafür beten wir dich an heute Abend. In Jesu Namen. Amen.